Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke, hier ist der Podcast Kultkicker. Heute werden wir ein Hauch international, denn wir haben jemanden, der bei Olympia dabei war, der zweimal bei der WM dabei war und zweimal beim Afrika Cup. Zudem 260 Mal in der zweiten Liga die Fußballschule gespielt, 64 Mal in der ersten Liga, einer, der viel erlebt hat. Und ich begrüße Rashid Azouzi. Hallo Rashid.
Hi Olli.
Nach der wahnsinnigen WM muss ich erstmal fragen, warst du nach der WM mal wieder in Marokko?
Ja, ich war, Gott sei Dank, ja. Ich habe anschließend im Dezember mit meiner Familie nochmal Urlaub in Marrakesch gemacht, also mit meiner gesamten Familie. Meine Geschwister waren dabei. Und ja, war toll. Aber das Marrakesch ist natürlich eine super angesagte und auch pulsierende Stadt. Ist mein Heimatland. Und ja, war einfach schön über Silvester das erste Mal, seitdem ich mit 2 Jahren aus Deutschland oder nach Deutschland ausgewandert bin mit meinen Eltern. Das erste Mal nach 50 Jahren, dass ich Silvester in meinem Heimatland gefeiert habe, also Neujahr, und das war echt super interessant. Und im Kreis der Familie nochmal richtig schön.
Jetzt habe ich ja nicht gefragt, weil wir jetzt irgendwelche touristischen Highlights von dir hören wollen und Tipps. Du arbeitest ja nicht im Tourismusbüro von Marokko, sondern ich habe es ja gefragt, weil wir Marokko ja erlebt haben bei der Fußball-WM. Halbfinale, Riesenemotion, super geile Fans. Du bist ja, glaube ich, auch quer durch die Welt geflogen, um in Katar da mal das hautnah zu erleben. Spürst du denn in deinem Heimatland irgendetwas noch, was Nachhaltiges von dieser wahnsinnigen Fußballatmosphäre, oder ist das schon alles ein bisschen abgeflacht?
Naja gut, im Dezember war es schon noch allgegenwärtig. Ne? Also die Menschen waren schon sehr, sehr stolz, dass ihre Nationalmannschaft sie einfach so gut vertreten hat, dass die Fans das Land auch so gut vertreten haben da in Katar, in Doha. Und man hat schon auch dieses Selbstwertgefühl einfach dann auch gespürt, dass man auch mit einem wirklich kleinen Land, mit einem unterschätzten Land, sage ich jetzt mal, auch sogar bis ins Finale schaffen kann. Und die größte Erkenntnis für mich war, dass diese Nationalmannschaft wirklich auch den Namen Nationalmannschaft auch verdient hat, weil sie für ihr Land wirklich alles gegeben haben und auch ihr eigenes Spiel ein bisschen zurückgesteckt haben, um erfolgreich zu sein mit der Mannschaft. Und das ist schon nicht so üblich, sage ich mal, weil ich habe ja auch ein paar Weltmeisterschaften, ein paar Länderspiele hinter mir, und da war das Ego des Einzelnen oftmals größer als letztlich dieser Zusammenhalt für die Mannschaft und das gemeinsam was erreichen wollen.
Welche Bedeutung hat dieser Sport für Marokko? War das schon immer so? War Fußball Nummer eins, oder gibt es andere Sportarten, oder ist es jetzt noch mal wichtiger geworden für das Land?
Nein, also Fußball war schon immer die Nummer eins in Marokko. Klar haben wir natürlich gerade in der Leichtathletik sehr, sehr, sehr gute Weltklasse-Leute mit Said Ouita, mit Karim Hichami. Da waren auch Damen, die Olympiasiegerin geworden ist. Ich glaube sogar in Los Angeles damals, 84. Wir haben sehr gute Tennisspieler gehabt, Arazi und Alami, die kann man sich, glaube ich, auch erinnern, gerade auf, wir haben Badr Hari, der im K1 eine Galionsfigur ist. Aber Fußball überstrahlt im Grunde in Marokko immer alles, weil jeder Fußball mag, weil jeder Fußball versteht und weil auch jeder Fußball spielt. Und wie in Deutschland natürlich auch jeder weiß, wie es funktioniert. Und deswegen ist Marokko, ist Fußball immer die Nummer eins.
Jetzt hast du nie für einen marokkanischen Verein gespielt. Gab es da mal Tendenzen, auch hinten raus vielleicht zum Ende der Karriere? Hättest du das mal gerne machen wollen, oder war das eigentlich nie Thema?
Nee, ich weiß gar nicht. Also ich bin eigentlich schon, dadurch, dass ich hier mit 2 Jahren hergezogen bin oder seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland lebe, ist das ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich beschreiben soll. Also ich bin ja so ein bisschen, ich fasse schon die deutsche Mentalität, gleichzeitig natürlich stolz auf meinen Ursprung und auch meine Wurzeln und habe natürlich beide Kulturen in mir drin. Ja. Deswegen habe ich mich eigentlich immer mehr nach Deutschland hingezogen gefühlt, so insgesamt vom meinen ganzen Lebensabend. Jetzt im Alter ist natürlich schon auch so, dass man sich auch mal Gedanken macht, Mensch, in Marokko mal eine Zeit verbringen auch, wenn irgendwann mal auch die Karriere vorbei ist oder wenn der Job mal getan ist. Das kommt mittlerweile auch immer wieder hoch, aber dass ich sage jetzt, ich hätte gerne in Marokko spielen wollen, glaube ich nicht. Ich habe für mich immer auch einen sehr, sehr hohen Anspruch gehabt, auch was die Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft anging. Und deswegen warst du in Deutschland eigentlich schon immer in einer der Top-Ligen, ob in der ersten Liga oder vielleicht auch als Zweitligaspieler. hast du wirklich super Voraussetzungen gehabt und hast dich auf höchstem Maße messen können. Und das war für mich auch immer mein sportlicher Ehrgeiz und mein sportlicher Antrieb. Und deswegen habe ich zwar mal ein halbes Jahr in China gespielt,
Aber
aber
leider nicht in
niemals.
Marokko. Bevor wir zu Hertha und Alemannia Mariadorf kommen, bleiben wir mal bei Marokko. 37 Länderspiele, zweimal Afrika Cup. Du bist in Deutschland fußballerisch groß geworden. Wenn du dann nach Marokko gegangen bist oder auch diese Länderspiele erlebt hast, was war denn das für eine Welt?
Erstmal muss man sagen, dadurch, dass ich in Deutschland groß geworden bin, war ich natürlich ich bin ja so erzogen worden im Grunde genommen, egal ob es Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, das natürlich ein sehr, sehr wichtige Werte und Aspekte auch im deutschen Fußball sind und waren. Und so bin ich groß geworden. Deswegen war das für mich ja auch selbstverständlich dann nach meiner Jugendzeit, als ich dann Profi geworden bin, dass ich einfach diese Abläufe und auch diese Voraussetzungen in mir drin hatte. Und ja, wenn ich dann nach Marokko gekommen bin, und damals war Marokko schon so, dass wir wenig Legionäre hatten, also Leute, die im Ausland gespielt haben zu meiner Zeit. Ich glaube, ich war auch der erste Spieler, der in der ersten Liga und in der zweiten Liga, erste Marokkaner, der in der Bundesliga gespielt hat. Und die erste Zeit, als ich eingeladen worden bin von der marokkanischen Nationalmannschaft, war erstmal ein deutscher Trainer da, der Werner Olk. Das war mein erster Trainer. Der Adler von Giesing, glaube ich, wurde der genannt, der Werner Olk, der lebt ja noch. Und ja, ich glaube schon auch. Und wie gesagt, der war damals Nationaltrainer in Marokko und hat mich dann eingeladen. Und als ich dann nach Marokko kam, dann war das für mich schon auch eine komplett andere Welt. Also ich glaube, genauso wie wenn du jetzt dann auf einmal in Marokko gewesen wärst, hättest gesagt, Mensch, wie läuft das hier alles ab? Also Pünktlichkeit nicht da, die Infrastruktur nicht so gut. Ich habe oftmals meine Flüge selber bezahlt bei der Nationalmannschaft. Habe ich gerne gemacht, aber auch nicht so üblich, ne, heutzutage, ne, dass du deine Flüge selber buchst und bezahlst vielleicht so. Aber so lief das alles damals ab und habe das aber gerne gemacht, weil ich natürlich super stolz war, für meine Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und ja, ich sag mal so, gewöhnungsbedürftig für einen Deutsch-Marokkaner, wie das da so alles ablief von der Organisation her. Aber es hat alles funktioniert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hast du irgendwie noch ein Länderspiel in Afrika in Erinnerung, wo es noch schlimmer war? Ich weiß es ja nicht, wir kennen das ja gar nicht, wenn wir mal hier in Belgien spielen oder keine Ahnung wo. Fünf-Sterne-Hotels, alles gut, alles organisiert. Du hast das ja gerade schon angedeutet, aber du hast ja wahrscheinlich auch mal Auswärtsspiele gehabt, wo du denkst, ja, meine Güte, was geht denn hier los?
Naja, in Marokko ist es ja so, ne? Also Marokko geht ja noch, ne? Marokko ist Nordafrika, das ist ja von den Temperaturen noch einigermaßen okay, das ist auch von der Infrastruktur auch alles im Verhältnis jetzt zu den anderen Ländern in Afrika, ne? Wenn du jetzt Richtung Westafrika, Zentralafrika gehst, ist das ja nochmal ein Riesenunterschied. Und ja, mein erster Afrika-Cup war ja im Senegal, in Dakar damals und auch da waren wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalmannschaften bei dem Turnier waren, aber wir waren, glaube ich, zu sechs, sieben in einem Hotel. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne? In Europa etc., ne? Dass irgendwie alle Mannschaften, oder wir waren, glaube ich, zu sechs, sieben in einem Hotel, ein riesen, riesen Komplex. Aber da waren wir halt mit der ghanaischen Nationalmannschaft und mit, keine Ahnung, Nlamte war damals einer der großen Jungstars. Der wurde dann da umlagert von den wenigen Spielerberatern, die es zur damaligen Zeit gab, weil da gab es noch nicht so viele, ne? Ich kann mich nur an Wolfgang Farian erinnern, der auch Interesse an ihn hätte. Der war auch da, weil er Deutscher war. Da kann ich mich wieder daran erinnern, dass er besucht hat im Senegal. Aber da war es zum Beispiel so auch, ich kannte mich in Afrika 0,0 aus. Und es war halt super warm. Und dann haben wir im Hotel geschlafen. Und ich war ja einer von zwei Legionären bei uns in der Nationalmannschaft und ganz frisch dabei. Und habe dann irgendwie nachts mit offenem Fenster geschlafen. Und ich bin dann morgens aufgestanden und die haben sich alle kaputt gelacht, weil ich halt komplett zerstochen war, weil ich keinen Plan hatte, dass es in Afrika so viele Moskitos gab und ich war total, und die haben sich alle kaputt gemacht, weil die kannten das natürlich alle, die wussten, wie man sich zu verhalten hat in Afrika und was man so macht und für mich war, ja, das waren einfach viele, viele Lebenserfahrungen, die ich aus Deutschland überhaupt nicht kannte und ja, da war ich erstmal komplett durchgestochen von, ich glaube, 100 Stichen und hab dann erstmal 3 Tage gebraucht, bis ich dann wieder einigermaßen normal trainieren konnte. Aber die Jungs haben gelacht und haben Spaß gehabt. Und ja, es war einfach, es ist eine komplett andere Welt. Wenn du auch da auswärts spielst, Nochmal, wenn du dann im Kongo damals, im damaligen Zaire gespielt hast, wo wir Länderspiel hatten und irgendwie 10 Tage später ein Putsch war, wo du da schon gemerkt hast, okay, da passt irgendwas nicht in diesem Land, im Hotel, in die Menschen, richtig aufgewühlt, da hast du so ein schlechtes Gefühl auch dabei. Wenn du dann auf einmal wieder in Deutschland bist und merkst, okay, du bist jetzt 10 Tage vor einem Putsch letztlich irgendwo, hast du dann Länderspiel gehabt, dann ist das beklemmend, bedrückend manchmal, dann macht man sich natürlich auch Gedanken. Mir hat das aber auch viel gegeben, weil ich oftmals von dieser heilen Wohlstandswelt in Deutschland dann einfach auch mal, ja, auch andere Gegenden erlebt habe und oftmals mir dann gefragt habe, warum wir denn so unzufrieden sind manchmal in Deutschland oder warum wir so, das ist vielleicht ein Stück weit normal, wenn man das andere nicht sieht, aber wenn du dann in Afrika bist und siehst, wie wenig die haben, aber trotzdem sie auch glücklich sind, ne? Also Materialismus oder Geld oder Wohlstand hat nicht immer was damit zu tun, ob du nachher dann auch einfach eine glückliche Zeit hast oder ein glückliches Leben hast, ne? Es vereinfacht vielleicht einiges. Aber das hat mich immer wieder auch geerdet, ne? Zu sehen, wie Kinder barfuß, vielleicht auch mit einer Flasche Fußball gespielt haben. Ja, das hat mich, wie gesagt, dann immer wieder dann auch ein Stück weit runtergebracht und mir auch einfach aufgezeigt, dass es mir gut geht und dass ich dankbar sein kann, ein Stück weit in so einem Land leben zu dürfen wie in Deutschland und diese Voraussetzungen überhaupt erstmal zu haben.
Um das Thema abzuschließen, du hast auch gesagt, offiziell so eine WM in Marokko würde auch gut tun. Also alleine werden sie ja nicht mehr machen können. Da spielen ja irgendwie 627 Nationalmannschaften mittlerweile mit bei einer WM. Das ist ja gar nicht mehr zu stemmen in einem Land, aber trotzdem
48, glaube ich, ist
48,
48.
ja. Geht ja alleine gar nicht zu stemmen in Marokko. Aber es würde, wenn du es mal aufteilen würdest, Nordafrika mit den frankophilen, sage ich mal, Ländern da oben mit Algerien, Tunesien, wenn das reicht. Was würde das bringen für diese nordafrikanischen Länder?
Schau mal, also das ist ja für mich so auch so dieser Ansatz. Wenn man jetzt die WM in Katar sieht, ne, dann war das erstmal, glaube ich, für die arabische Welt schon, islamische Welt schon mal was Besonderes, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie diese WM bekommen hat ja nur mit Geld zu tun, ja. Das hat ja mit nichts anderem zu tun, außer dass viele Menschen irgendwie sich den Geldbeutel gefüllt haben und dass dieses Land letztlich versucht hat, dadurch an Prestige zu gewinnen und letztlich irgendwie ein Image, ja, vielleicht für ihr Image was zu tun. Der Ansatz einer WM, finde ich, sollte auch sein, dass man Länder durch eine WM vielleicht dann auch bessere Infrastruktur gewährt, dass man den Menschen dann auch dadurch vielleicht Arbeitsplätze, Hoffnung auch geben kann. Und deswegen finde ich ja schade, dass oftmals diese Länder, die eh schon kein Geld haben, sowas auch gar nicht erst ausrichten dürfen, obwohl es ihnen perspektivisch einfach schon auch einen Schub geben würde. Und deswegen glaube ich einfach, dass so ein Land wie Marokko, die trotzdem ja auch trotzdem über Geld verfügt, vielleicht nicht so viel Geld wie jetzt aktuell bei der nächsten WM wieder USA, Kanada und Mexiko. Aber ich finde, das dürfte nicht immer nur der Ansatz sein, einer FIFA zu sagen, okay, ich kann jetzt hier die meisten Reibach machen, sondern ich glaube, Ansatz müsste auch sein, dass man sagt, okay, wie kann ich vielleicht durch meinen Sport dann einfach auch nachhaltig was schaffen, ne? Und ich glaube, in Ländern wie Marokko, Tunesien, Algerien, vielleicht auch, man könnte ja auch, keine Ahnung, auch den Senegal dazu nehmen, der jetzt noch nicht so weit weg ist, oder vielleicht Ghana, um zu sagen, okay, wir stemmen eine WM mit 4 Ländern und versuchen einfach da zwei, drei neue Stadien hinzubauen, neue Trainingsinfrastrukturen, vielleicht Akademien im Zuge dessen, die auch nachhaltig dann von diesen Menschen dann auch letztlich weiter betrieben werden können. Also sprich Perspektive auch aufzeigen. Und dann gibt es halt keine 30 Milliarden Gewinn, dann gibt es halt vielleicht nur 1 Milliarde Gewinn für die FIFA. Und das muss dann auch reichen. Aber man hat dann einfach für diese Menschen dann auch was getan. Und ich glaube, das muss auch ein Ansatz sein. Leider ist der Ansatz, glaube ich, einfach auch insgesamt in der Gesellschaft mittlerweile nur noch, wie kann ich den meisten Reibach machen? Und wenn ich den meisten Reibach habe, dann kann ich auch den einen oder anderen ein paar Zuckerle geben und dann sind die auch zufrieden. Aber ich finde das einfach sehr, sehr schade.
Würde es denn vielleicht auch helfen, damit diese Riesenanzahl von Talenten dann auch vielleicht in diesen Ländern bleiben, wenn die meisten, die ein bisschen geradeaus Fußball spielen können, wechseln ja irgendwo wahrscheinlich in die französische Liga, in die zweite, dritte Liga nach Frankreich, ne?
Also ich glaube nicht, dass das jetzt viel dazu beitragen würde, dass sie jetzt noch länger da spielen würden, weil einfach ja, die wirtschaftlichen Voraussetzungen einfach in Europa und vielleicht bald auch in der MLS etc. einfach zu groß ist, dass diese afrikanischen Länder das gar nicht auf Dauer letztlich diese großen Talente auch halten können. Aber, und das muss das Ziel sein, das ist ja wie oft so, ne, im Grunde genommen auch. Ich sage mal zu Kolonialzeiten, man gibt ein bisschen, aber halt der größte Reibach wird halt dann trotzdem im Westen gemacht. Und ich glaube einfach, um das ein bisschen zu verkehren, wäre es schon nicht schlecht, wenn man A, gute Infrastruktur hätte, wenn man B, dann professionellere Ligen hätte mit klaren Strukturen, wo es dann nicht ganz so einfach ist und vielleicht auch nicht ganz so preiswert für die großen Vereine, diese jungen Talente für relativ wenig Geld zu bekommen. Und dann letztlich dann für viel Geld dann selber den Reibach zu machen. Ich glaube, da ist immer ein Ungleichgewicht, war schon immer so. Ich glaube, nicht nur im Fußball, aber natürlich im Fußball auch. Und da kommt halt einfach zu wenig an, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ich meine, wenn Didier Drogba für 40, 50, 60 Millionen wechselt oder egal wer, dann bekommt ja nicht die Elfenbeinküste, wo Didier Drogba herkommt, im großen Abidjan oder wo er gespielt hat, sondern und dann hat es halt der französische Verein bekommen oder sonst wo er dann zuletzt war. Und da kommt dann, glaube ich, im Verhältnis einfach zu wenig an, um damit dann letztlich dann wieder weitere Entwicklungsschritte gehen zu können.
Wenn ich gerade darüber nachdenke, wir kommen auch gleich noch zu deiner Vita. Aber warum haben wir eigentlich nicht so viele aus den nordafrikanischen Ländern so viele gute Spieler in der Bundesliga, in der zweiten Liga? Wir haben jetzt,
Das
glaube ich, einen
hat
Tunesier bei Union, den haben sie jetzt in der Winterpause geholt. Wir haben den Masraoui beim FC Bayern. Puh, da muss ich schon über nachdenken, ob mir noch einer einfällt. In Algeria, glaube ich, gar nicht.
Ja, du hast halt oftmals diese zweite, dritte Generation, die schon in Deutschland gelebt haben. Ne? Wenn du jetzt den Barkok nimmst oder da sind ja schon ein paar, mir fällt jetzt nicht immer jetzt jeder sofort ein, aber klar, direkt aus den nordafrikanischen Ländern, direkt aus, das ist auch ein bisschen schwierig, als sagt er, weil wir natürlich in Deutschland A, dieses Problem haben, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt Spieler holst, jüngere Spieler holst, dass sie auch nicht in der zweiten Mannschaft spielen dürfen. Also die dürfen nicht in der U23 spielen. Das ist ja verboten. Diese Regelung gibt es ja. Das ist oftmals dann auch ein Kriterium für unseren Verein zum Beispiel zu sagen, nee, ich schaue mich lieber auf den deutschen Markt um oder halt auf den Markt, wo halt dann die Spieler dann auch zu Einsatzzeiten kommen können, wenn sie nicht direkt bei den Profis spielen, dass sie trotzdem Spielpraxis haben. Das wird ihnen ja genommen durch diese Regelung, ja. Klar, ich weiß, die Befürchtung früher war einfach, dass man nicht haufenweise preiswerte afrikanische Spieler holt und die dann holst 10 Stück und zwei schaffen es und der Rest, der bleibt dann in Deutschland und hat dann keine Perspektive, ne? Oder nimmt dann halt vielleicht auch den deutschen Talenten, jungen Talenten die Plätze weg, ne? Es ist ja so eine Angst, eine Befürchtung, die man hat. Aber ich glaube schon, dass man vielen afrikanischen Spielern auch eine Perspektive nimmt. Gerade in Deutschland, ja in anderen Ländern ist ja schon möglich, dass sie dann auch in den zweiten Mannschaften spielen dürfen, in Österreich auch, in Skandinavien auch. Deutschland beschränkt sich da extrem. Aber wir tun da auch den Leuten nichts Gutes, indem wir ihnen auch oftmals eine Perspektive geben, in Deutschland letztlich Fuß zu fassen. Das andere ist, glaube ich, einfach, ja, das Kulturelle ist natürlich schon extrem, wenn du aus Afrika kommst, direkt nach Deutschland. Da sind trotzdem Länder wie Portugal, wie Spanien, wie Frankreich schon auch nochmal eine andere Anlaufstelle, wobei man auch sagen muss, Skandinavier tun sich in den letzten Jahren sehr, sehr hervor, dass sie, keine Ahnung, immer drei, vier aus einem Land dann auch zu sich holen und sie da aufbauen und letztlich dann wieder dann Gewinn bringen nach England, nach Frankreich und sonst wo letztlich transferieren, nach Deutschland transferieren.
Spannend, wie es weitergeht. Wir spulen zurück. Es ist der 10.
Ja.
Januar 1971. Irgendwo in Marokko erblickte Rachid Azouzi das Licht der Welt. Du warst ja dabei. Bist
Ja.
trotzdem relativ früh.
Sag Mama zu mir.
Die muss recht haben. Mama hat immer recht.
Ja, die muss recht, die Mama.
Mit 2 Jahren, also wirst du wahrscheinlich wenig, wenig Erinnerung haben an Marokko. Mit 2 Jahren geht es dann rüber. Und dann habe ich eben gelesen, wir würden ja wahrscheinlich gar nicht sprechen, denn eigentlich wollte Papa nach Belgien.
Gut, also es war ja so, mein ältester Onkel, der mittlerweile verstorben ist, der ist irgendwann mal als älteste Kind der Familie, ist der nach Europa und ist dann in Belgien gelandet. Und so war das dann, dass dann nach 5 Jahren er sich gemeldet hat. Also sie hatten wirklich fast 5 Jahre keinen Kontakt, ne? Also es war damals nicht so einfach. Er sich wieder gemeldet hat und dann meinem Vater im Grunde genommen, der dann so praktisch der Ja, der Ernährer auch von der gesamten anderen, von seinen ganzen Geschwistern auch war, gesagt hat, Mensch, na, komm nach Europa und dann können wir hier, da gibt es Arbeit und dann können wir unsere Familie unterstützen in Marokko und so weiter. Also das war ja immer der grundsätzliche Gedanke, wirtschaftlich letztlich irgendwo Fuß zu fassen, um der Familie, damit es der Familie einfach besser geht, weil die Perspektiven in Marokko einfach nicht so groß sind und ja, viele zu der damaligen Zeit noch ärmlicher war und noch perspektivloser als jetzt. Dann sind waren sie auf dem Weg nach Belgien. Dann gab es aber Ärger aus irgendwelchen formaljuristischen Sachen. Und dann gab es den Ärger und dann hat er ein Verbot bekommen, in den Benelux-Staaten zu arbeiten. Also der ist eingereist und dann hat er so einen Stempel bekommen. Jetzt in Belgien, Holland, also Belgien, Niederlande und Luxemburg hätte er keine Arbeit annehmen dürfen damals. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, die hatten Ärger mit den Zöllnern, vom Zoll bei der Einreise. Und dann hat er diesen Stempel bekommen. So, dann war er in Belgien trotzdem, weil er ja ein Touristenvisum hatte erst. Und damals, wie gesagt, mein Onkel hatte in Welkenrath gewohnt. Das ist in der Nähe von Eupen, direkt an der Grenze zu Aachen. Und dann gab es aber auf der anderen Seite, sprich in Deutschland, dann die Möglichkeit, da zu arbeiten. Und bei Alsdorf, da gab es ein Bergwerk und einen Braunkohletagebau und da wurden Arbeiter gesucht und ja, dann hat er die Möglichkeit bekommen, einen Arbeitsvertrag zu bekommen da und hat dann, ja, wie gesagt, in Deutschland erstmal Fuß gefasst, hat dann im Bergbau gearbeitet. Ja, war eine spannende Zeit, was mein Vater oder wie mein Vater das auch ein Stück weit gemeistert hat. Man darf nicht vergessen, der hat in Marokko keine Schule besuchen dürfen. Ne? Also da ging es darum, dass er die Familie ernährt. Und die Familie ernährst du nicht, indem du zur Schule gehst, sondern indem du frühzeitig arbeitest. Und deswegen hat er nie eine Schule besucht, hat im gewissen Grunde genommen Analphabet und ist so nach Deutschland gekommen, hat sich durchgeschlagen. Wie gesagt, 2 Jahre später hat er, oder ich glaube, ein Jahr später hat er dann meine Mama und mich rübergeholt, meine drei Geschwister, die alle älter sind als ich, mussten erstmal in Marokko bleiben. Wir sind da in Nacht- und Nebelaktion, sind wir dann, war für meine Mutter, ist immer noch ein Riesenproblem für meine Mama, dass sie ihre drei anderen Kinder dann zurücklassen musste. Und dann nochmal ein Jahr später sind dann meine Geschwister auch mit rübergekommen und dann waren wir wieder komplett. Aber es war, wenn ich mir das heute denke, schon auch eine, was für Entbehrung und was für Kummer und was für ein Risiko auch sie damals auch eingegangen sind. In einem Land, wo sie die Sprache nicht sprechen konnten, wo sie dadurch natürlich auch ja, wenig Anschluss hatten, außer natürlich mit ihren Landsleuten, die vielleicht auch da waren. Und natürlich, klar, auch die Mittellosigkeit, die wir bis dahin hatten. Aber es war natürlich auch ein Antrieb für meine Eltern und für meinen Vater zu sagen, na, ich muss irgendwie schauen, dass ich mich und meine Familie einfach ein besseres Leben ermöglicht durch die Arbeit.
Respekt. Da sieht man
Ja.
wieder, wie privilegiert wir sind. Und wir wollen jetzt keine politische Diskussion anfangen. Wir wollen jetzt wissen, wie ist denn Rashid eigentlich zum Fußball gekommen? Ich habe auch da wieder gelesen, grundsätzlich ist da dein Bruder schuld gewesen.
Ja, also klar, mein Bruder ist ein paar Jahre älter, der ist ein 66er Baujahr, ich bin 71, also war der ein paar Jahre älter und hat dann klar Fußball gespielt bei Hertha Marienhof und hat es, genau.
Wo Düsseldorf steht, auch Dorf drin, ist es kein Dorf,
Ja,
aber
ja.
Mariadorf.
Nee, Mariendorf ist, genau,
Kannst du Kaff sagen? Ist ein
ja,
Kaff.
ist ein Kaff, ist ein kleines Kaff. Mariendorf ist ein kleines Kaff, aber wir haben natürlich schon, na genau, wir haben ja schon auch den Hans-Peter Lehnhoff, der auch bei Alemannia Mariendorf gespielt hat, der auch Profi geworden ist, ja, klar. Kai Havertz ist Alemannia Mariendorf, ja, der kommt ja auch aus unserem Dorf. Thorsten Frings aus Alsdorf, auch aus der Nähe. Also wir sind schon ein paar Jungs rausgekommen aus unserem Dorf. Nein, Hertha Mariendorf ist da bei Alsdorf im Landkreis Aachen. Ne, Aachen ist ja die Stadt, die man, glaube ich, kennt. Alsdorf ist ein Stadtteil, ein Kreis Aachen. Und wir sind dann in diesem, aus dieser Stadt Alsdorf, die 30.000 ungefähr Einwohner hat, sind wir so ein Dorf in der Nähe, Alemannia Mariendorf und Hertha Mariendorf. Das waren so die zwei Vereine, die es da gab. Wir haben angefangen bei der Hertha, weil wir da in der Nähe auch gewohnt haben, Bergbau. Und ja, mein Vater, mein Bruder, wie gesagt, war relativ talentiert, sehr talentiert eigentlich, fast sogar talentierter als ich. Und hat da gespielt und dann war ich so praktisch das Anhängsel, habe dann auch gespielt. Da gab es halt noch keine sowas wie U8, U9 und so ein Zeug gab es ja. Es gab ja F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. So war das ja damals, ne? Und dadurch, dass wir keine F-Jugend hatten, habe ich natürlich direkt in der E-Jugend gespielt, also schon bei den Älteren. Das war auch okay. Und ja, das waren so die Anfänge. Daran kann ich mich jetzt noch nicht mehr so gut erinnern, weil ich schon noch relativ jung war. Aber das waren so die Anfänge. Und dann ist mein Bruder von dem größeren Verein in unserem Dorf. Das gab es, ne? Es gibt es ja immer, ne? Also es gibt dann noch mal einen größeren Verein. Das war Alemannia Mariendorf. Der ist dann ja im Grunde genommen gefragt worden, ob er zu Alemannia Mariendorf wechseln möchte. Und mich haben sie dann praktisch ein Paket mitgenommen. Ich glaube, es gab dann ein Trainings also für meinen Bruder und für mich gab es ein paar Schuhe und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir gerne hin. Aber ja, es ging nicht um diese Schuhe, es ging einfach darum, dass das dann der Verein war, der vielleicht noch mal ein Stück weit erfolgreicher war, auf dem Niveau, in dem wir uns damals bewegt haben.
Erinnerst du dich in deiner Jugendzeit an Dinge, die nicht so schön waren? Stichwort, du bist Afrikaner, du kommst aus Marokko, hast zwar Deutsch da gelernt wahrscheinlich, aber trotzdem ist es dann ja auch unverkennbar, dass du woanders herkommst. Gab es da Probleme in deiner Jugend?
Ja, also das ist ja, wie soll man es sagen, man muss ja immer ganz vorsichtig sein. Auf der einen Seite bin ich natürlich diesem Land sehr, sehr dankbar und habe natürlich eine Perspektive, die ich vielleicht in Marokko nicht so gehabt hätte. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich kenne ja viele Menschen und ich habe ja viele deutsche Freunde, die immer sagen, ja, kennen wir gar nicht, so denken wir gar nicht, so sind wir gar nicht. Aber letztlich, wenn man ehrlich ist und wenn, ich glaube, wenn jeder ehrlich zu sich ist, ist es schon so, dass man jetzt auch als Marokkaner auch immer ein Stück weit, wenn du so aussiehst wie ich, auch immer auch anders bist. So. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass bei alledem, was ich erreichen durfte und erreicht habe, auch aktuell in meinem ganzen Leben, dass ich subtil immer der Marokkaner bleibe, der Ausländer bleibe, der Migrant bleibe. Migranten nennt man das ja mittlerweile. Und dass ich auch niemals die gleichen Chancen habe wie ein Deutscher. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Es ist total schwierig, das immer so vielleicht auch objektiv zu benennen, an was es liegt. Aber nochmal, ich bin dankbar über meinen ganzen Weg, den ich gehen durfte, ne? Aber ich bin trotzdem auch davon überzeugt, dass wenn ich Meier Müller oder keine Ahnung heißen würde, schon in vielen Bereichen andere Möglichkeiten gehabt hätte und es einfacher gehabt hätte. Aber es ist okay, weil ich für mich trotzdem ein erfülltes und glückliches Leben führe. Und das andere kann man ja auch nicht beweisen, ne? Das ist ja auch immer total schwierig. Also zu sagen, ja, wenn ich jetzt Müller heißen würde, hätte ich vielleicht schon seit 10 Jahren Bundesligisten gemanagt oder ich hätte vielleicht anstatt 60 Spiele in der ersten Liga vielleicht 250 Spiele in der ersten Liga gehabt. Und nur 16 in der zweiten Liga. Das ist total schwer, das vielleicht auch zu beweisen, sagen wir so. Ich glaube aber trotzdem, dass es so ist. Und ich, wie gesagt, bin da auch nicht jetzt ja, vergrämt oder böse darum, sondern es ist für mich einfach aus meiner Lebenserfahrung her ein Schluss, den ich gezogen habe und von dem ich zu 100% überzeugt bin. Und zurückzukommen auf deine Frage, ja klar. Also ständig, ob in der Schule, ob in meiner sozialen Umgebung, immer und bis zu meinem jetzigen Lebensabend ist es immer wieder so, dass man merkt, dass man trotzdem ja vielleicht nicht, ja, dass man nicht Deutsch ist, ne? Dass man einfach ein Ausländer ist, dass man trotzdem ein Fremder ist, ne? Aber nochmal, es gibt immer viel, viel Schlimmeres im Leben, ne? Und damit muss man klarkommen. Das ist auch irgendwas, was man dann auch irgendwann mal akzeptiert und auch respektiert, was man nicht immer gut findet. Und aber das ist halt so.
Das Schöne ist, dass man mit dir auch eben über diese ernsten Sachen reden kann. Ich habe dich ja kennengelernt, du bist ja ein Strahlemann. Du hast ja du hast ja immer einen Strahlen drauf. Und es ist ein schwieriges Thema. was vielleicht auch nicht hierher gehört, aber trotzdem, aber ich glaube, dass man da auch viel mitnehmen kann, auch für dich dann, ne? In deinem Job, du hast ja auch eine Verantwortung. Ich vermute mal, dass du da keinen Unterschied machst, weil du aus deiner eigenen Persönlichkeit das gelernt hast, ne? Wer vor dir sitzt, ob der jetzt aus Gelsenkirchen kommt und da geboren ist und Müller Schmidt Schneider heißt oder ob das ein, zu China kommt oder noch ein Chinese ist, ein Afrikaner oder wo auch immer, oder?
Nein, guck mal, ich habe das ist, wie du schon gesagt hast, Strahlemann, ja, richtig, weil ich einfach, ich war auch als Spieler schon immer so, ich immer viel gelacht, ich bin schon ein Stück weit dankbar, ne? Dankbar für das, was ich einfach sein darf und was ich werden durfte und auch die Privilegiertheit, die ich habe. Ich weiß das schon wirklich, ich weiß das zu schätzen und ich glaube, das gibt mir einfach so viel, dass ich bei alledem, was ich natürlich glaube, was ich vielleicht hätte werden können, so einfach so karrieretechnisch, ich trotzdem keinen Groll habe, sondern einfach total glücklich bin. Weil ich das, was ich mache, jetzt ja schon erleben darf und dass ich das auch nicht als selbstverständlich nehme. Nein, für mich, ich glaube, ich komme auch schon mit vielen Menschen gut aus, weil ich sie einfach so nehme, wie sie sind. Und für mich ist, es ist schon immer so gewesen auch, mittlerweile noch mehr, dass mir das echt scheißegal ist, ob der Mensch Geld hat oder irgendwas Besonderes ist oder kein Geld hat und vielleicht auch in unserem Ansinnen vielleicht einen niedrigeren Job macht oder irgendwie Straßenfeger ist oder sowas. Ich sage für mich aber auch, es kann auch ein Straßenfeger ein Arschloch sein, ja. So, dann ist er für mich, naja, dann ist er, ja, dann ist er für mich auch ein Arschloch, ne? Aber das hat nichts mit seiner
Nationalität zu tun,
es hat auch nichts mit seinem Stand zu tun, ob er jetzt Kohle hat oder keine Kohle hat. Und genauso gehe ich mit allen Menschen um, ja. Und wenn irgendeiner ein Direktor ist oder ein Präsident und ist ein Depp, dann ist das auch ein Depp. Dann will ich mit dem auch nichts zu tun haben. Ich versuche mit den Menschen wirklich immer gleich umzugehen. Versuche das zumindest, ja. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt. Aber ich versuche das immer, den Menschen zu sehen und nicht das, was er ist. Deswegen auch da zum Beispiel, ne. Es gibt ja auch in Deutschland immer wieder auch so Städte, Leute, die einfach und ein gewisses Klischee bedienen. Also für mich so, also meine Zeit, als ich in Hamburg gelebt habe, und das war total Wahnsinn, wenn ich da Menschen kennengelernt habe, dann haben die 0,0 gefragt, was ich erstmal bin. Ob ich Geschäftsführer bin oder Manager bin oder sonst irgendwas. Die haben sich erstmal für die Menschen interessiert. Und deswegen habe ich mich so sehr in Hamburg auch verliebt und habe mich da auch so wohl gefühlt, weil das kam mir so am nächsten. Hast du andere Städte, und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Düsseldorf oder vielleicht auch München, dann ist die erste Frage erstmal, was machst du? Ne? Also erstmal ist wichtig, ne, welchen Status hast du? Ne, was? Vielleicht sind da auch Menschen dabei, die letztlich irgendwo schon noch sich für die Menschen interessieren, aber es wird ganz anders angefangen, oftmals. So. Und deswegen, ja, komme ich damit auch ganz gut klar, aber ich komme schon eher mit dem anderen klar, dass man erstmal den Menschen kennenlernt und weiß, wie der Mensch tickt und ob man mit dem gut klarkommt, ob der gute Ansichten hat oder eben keine. Und dann erst, welchen Status hat er? Hat er Geld? Hat er kein Geld? Ist er erfolgreich? Ist er nicht erfolgreich in seinem Job? Und das sind alles Dinge, die, finde ich, glaube ich, erstmal nichts mit den Menschen zu tun haben.
Es sind einige Weltklasse-Spieler aus Mariadorf ja in die große Fußballwelt gekommen. Das haben wir ja festgestellt. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht die Perle des Nachwuchsfußballs. Wann hast du denn oder wer hat das gemerkt, dass der Rashid denn so ein Fußballer ist? Da steckt auch mehr drin als jetzt nur Mariadorf. Du bist ja dann zum 1. FC Köln gegangen, als du, da warst du 17. Aber irgendwann auch die Kölner, das ist ja schon dann auch eine Bundesligamannschaft und da sind Scouts, klar. Aachen ist vielleicht da in dem Viertel drumherum, aber irgendwann muss doch jemand festgestellt haben, ey, der Azuzi, der kann ja doch was.
Ja, das muss ich auch sagen. Wir hatten natürlich schon ich bezeichne mich ja auch immer ein Stück weit als Glückskind. Ne? Also es hat oftmals auch mit Glück zu tun. Ne? Auch gar nicht immer nur, es gibt, glaube ich, viele Talente. Zu der damaligen Zeit war so, dass vielleicht auch das ein oder andere Talent vielleicht dann auch in der Versenkung verschwunden ist, weil es einfach nicht entdeckt worden ist, was nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Bei mir war es so, ich habe dann insgesamt einfach immer auch ein Stück weit Glück gehabt, was das angeht. Wir haben einen Friseur gehabt damals, der bei so einer Art sportlicher Berater bei Alemannia Mariadorf war, hat zwei Friseurgeschäfte gehabt und mein Bruder war ja schon eher immer ein paar Jahre früher und auch schon auch im Blickpunkt oder im Blickfeld dann von guten Mannschaften. Er ist ja dann auch irgendwann mal zum Bonner SC gewechselt, in die dritte Liga damals. Hatte aber auch ein Probetraining bei Fortuna Köln in der zweiten Liga. Die haben ihn nicht genommen. Dann nochmal, ich weiß gar nicht, wo er nochmal trainiert hat, beim anderen Zweitligisten. Die haben ihn leider nicht genommen. Dann ist er in der dritten Liga gelandet. Ich hatte das Glück, dass trotzdem das ein oder andere Talent damals war. Und der Friseur, der Hubert Brehm, der ist mittlerweile leider verstorben. Der war ein totaler Zufall. Ich ging an dem sein Friseurgeschäft vorbei da bei uns und dann sagte er, ey Mensch, Cheche Cortina, das war damals ein Spanier, der bei uns in der ersten Mannschaft in Alemannia Marierow in der Landesliga gespielt hat. Der macht ein Probetraining beim MSV Duisburg. Die waren damals dritte Liga. Und er so, und willst du mitkommen? Und ich war damals so 17, ne? Also jüngerer Jahrgang A-Jugend. Und ich so, boah, klar, Schule ist zu Ende. Nichts anderes vor, ist kein Training heute, da werden ja eh nur zweimal Training in der Woche. Habe ich gesagt, okay, fahre ich mit. Dann bin ich da. Auch Wahnsinn, ne? Ich meine, die wollten den angucken, den anderen. Und das war damals ein Drittligist, ne? MSV Duisburg mit einer großen Historie. Und der Trainer damals, Detlef Pürsig, hat gesagt: Oh, klar, guck mal den an. Obwohl sie gar nicht wussten, ne, ob ich jetzt gut bin oder nicht. Ne? Ich bin einfach ins Auto gestiegen. Bin einfach ins Auto gestiegen. Wir sind 100 Kilometer nach Duisburg gefahren. Dann habe ich mit der ersten Mannschaft, obwohl ich, wie gesagt, noch 16 war oder 17, habe dann mit der ersten Mannschaft da trainiert, von dem MSV Duisburg. Und die hatten dann damals nach dem Training, waren sie super angetan, ne? Haben mich dann auch gelobt. Da waren, ja, ich glaube, der Strunz hat damals noch mich, der Strunzi, da hat da in Duisburg gespielt, Thomas Strunz. Und dann noch von ein paar, die hatten ganz viele ältere Haudegen und die haben mich dann auch nachher gelobt und so. Ne? Und ich habe einfach nur mittrainiert, einfach an dem Tag die Tasche gepackt, mitgefahren und dann habe ich da mittrainiert, also ganz kurios. Und dann war es dann wohl so, dass der Trainer und auch der damalige Vizepräsident, der sich dann für die sportlichen Belange gekümmert hat, dann zu dem Hubert Brehm, zu dem Friseur gesagt hat: Mensch, da den Spanier, und das war ganz gut, aber den wollen wir eigentlich nicht, wir wollen den Jungen haben, ne? Den würden wir gerne nochmal sehen oder dann auch verpflichten. Und das war aber dann so, dass ich damals meine Fachhochschulreife gemacht habe. Und Duisburg war 100 Kilometer weit weg. Und ich gesagt habe, ich will mein Abitur zu Ende machen. Und dann, das war auch ein Ding von meinem Papa, dadurch, dass er natürlich nie die Schule besuchen durfte. Und im Fußball hat er gesagt, was willst du mit dem Quatsch, ne? Lern erstmal was Gescheites. Und da war er auch erpicht. Und dann hat er gesagt, nee, kommt gar nicht in die Tüte. Dann kam der erste FC Köln, bei dem habe ich dann auch ein Probetraining gemacht, aber bei der U19. Uwe Erkenbrecher, damals Trainer. Auch kurios, den habe ich jetzt wieder am Wochenende da gehabt, hat das Spiel beobachtet hier in Fürth.
Aber wie kamen die Kölner jetzt auf dich? Du bist ja damals ja aus Versehen mitgefahren. Und wie kamen die Kölner auf dich?
Na, die Kölner haben die Jugend, also die Nachwuchsabteilung von Köln, die hatte dann schon auch einen Blick auf uns in Aachen. Ne? Und wir haben dann auch mit der B-Jugend damals in der höchsten Liga gespielt. Dann auch gegen Köln, gegen Leverkusen mit unserem kleinen Verein. Also wir hatten einen ganz talentierten Nachwuchs oder einen ganz talentierten Jahrgang, der dann in der höchsten Liga gespielt hat. Das war Mittelrheinliga damals. Und wir haben zwar voll auf die Hose bekommen gegen die richtig Guten, ne? Aber die konnten natürlich schon noch sehen, okay, in Aachen ist dann trotzdem vielleicht auch noch oder im Dorf einer, der irgendwie schon auch Talent hat. Ne? Und so ist es dann dazu gekommen, dass sie uns dann zum Probetraining auch eingeladen haben. Und dann war ich mit einem Mannschaftskollegen von mir dann auch in Köln. Die wollten uns dann beide haben. Mein guter Freund, immer noch guter Freund, der hat damals so eine große Hüftoperation vor sich gehabt. Der hat dann gesagt, nee, der war vielleicht auch nicht ganz so ehrgeizig wie ich. Und ich habe mir dann damals gesagt, okay, Köln kann ich mir vorstellen, sind 60 Kilometer. Die haben mich auch abgeholt. Also das war dann auch so, dass ich, wie gesagt, meine Fachhochschulreife machen musste. Also sprich, ich habe dann schon bis 2, 3 Uhr Schule gehabt und um 4 Uhr, 4:30 haben sie uns dann abgeholt, viermal die Woche. Alsdorf, Köln, Köln-Alsdorf. Das war schon hart damals, na, aber gut, ich wollte unbedingt höchstmöglich Fußball spielen auch. Das war so mein Antrieb. Und habe dann gesagt, okay, der FC, letztes war auch mein letztes A-Jugendjahrgang. Also danach ging es dann Richtung Herrenbereich. Und ich gesagt habe, okay, ich will die Chance nutzen. Nach Duisburg will ich noch nicht. Ne? Die hatten mir angeboten, bei der ersten Mannschaft trainieren, in der U19 spielen, aber auch schon da wohnen etc. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte lieber noch bei der Familie bleiben und wie gesagt, mein Abitur zu Ende machen. Und ja, dann habe ich das gemacht, ein Jahr lang. War sehr anstrengend, muss man sagen. War echt, ist da auch, deswegen kann ich das auch oftmals nachvollziehen in unseren Nachwuchsleistungszentren, was die Jungs schon in frühen Zeiten eigentlich auf sich nehmen. Ich finde, dass es mittlerweile noch schwieriger ist, weil sie manchmal bis vier Schule haben, Abitur. Ich sehe das an meinen Kindern aktuell, was da gefordert wird. Ich fand das bei uns damals nicht ganz so schlimm, gerade was das Schulische angeht, nicht ganz so schlimm, wie es mittlerweile ist. Ja, das Pensum auch im NLZ mittlerweile mit vier, fünfmal Training mit Spiel schon immens ist, ja, im NLZ. Da hatten wir es früher schon ein Stück weit einfacher, weil wir schon weniger trainiert haben. Klar, als dann beim ersten FC Köln war es in der U19, wir haben dann auch viermal die Woche trainiert. Das war dann das ähnliche Pensum, aber bis dahin war es eigentlich relativ einfach. Ja, und so war es dann. Dann war ich beim FC unter Uwe Erkenbrecher. Christoph Daum war Cheftrainer damals. Die hatten mir dann angeboten, in Köln einen Amateurvertrag zu unterschreiben. Die hat mich übernommen, obwohl ich jetzt da nicht das beste Jahr hatte. Ne? Es war für mich eine Umstellung von einem Dorfverein auf einmal zum großen ersten FC Köln zu wechseln. Na, mit einer professionellen Struktur, ja, dieses Wohlfühlen war dann natürlich schon nochmal ein bisschen anders, ne? Weil das war dann schon auch leistungsorientierter alles. Dann hast du noch viele Talente gehabt, die ein gutes Niveau hatten. Da warst du nicht der Beste in der Mannschaft, ne? Der Privilegierte, der letztlich irgendwo auch da Führungsanspruch hatte. Das war natürlich insgesamt schon anders für mich und auch schwierig. Das Heimatliche hat mir natürlich auch gefehlt ein Stück weit, die Kameraden, die Kumpels. Da war einfach vieles auf Leistung und ein bisschen unpersönlicher alles. Und ja, wie gesagt, das war da schon anders, ne? Für so einen Dorfjungen. Und
Hatte der Dorfjunge denn so ein fußballerisches Vorbild? Hattest du irgendwie Poster von einem bestimmten Hänger oder hattest du viele oder?
nein, Pelé war für mich, Pelé war mein Vorbild. Also Edson Arantes do Nascimento, das war mein Idol. Zehner Stürmer. Ich habe ja auch sehr offensiv am Anfang gespielt in der Jugend. Und so war es eigentlich dann immer wieder, ne, dass ich dann die Top-Fußballer, Diego weniger, wobei ich ihn natürlich nachher super, super wert. Ich habe ja gegen ihn gespielt, auch mal gegen Maradona. Und der war halt natürlich anders. Der war ja nicht so diese Bescheidenheit, ne? Aber wenn man merkt, woher der kam, auch, ich habe ja seine Doku auch mal gesehen. Das ist natürlich auch viel auf ihn eingeprasselt. Mittlerweile sehe ich diese Menschen auch anders. Früher gab es ja auch immer nur Michael Jackson oder Prince und ich war immer Michael Jackson, aber Prince war auch ein hervorragender Künstler, ne? Aber der war halt anders damals, ne? Der war halt anders, der war verrückter, der war halt nicht so
Ja.
dieses Mainstream, dieses so wie Michael Jackson eventuell, der allen gefallen hat, der war halt so der eigene und so fand ich das mit Pelé und Maradona auch, ne? Zu der damaligen Zeit. Klar, nochmal von der Generation nochmal anders, aber Pelé, so der Everybody's Darling, Maradona mit seinen Koks-Partys, mit seinem anderen Lebenswandel, natürlich immer, ein wurde gesagt, das Mensch, so willst du eigentlich nicht sein, ne? Aber rein, wenn man so seinen Lebensweg geht und sieht und für was er stand und seine fußballerischen Qualitäten, dann ist das auch ein außergewöhnlicher Spieler gewesen. Aber das war, Pelé war so meiner.
Jetzt bevor du jetzt deine drei Lieblingslieder von Michael Jackson singst, kommen wir lieber zu deinem Fußball zurück. Aber du darfst es gerne tun, wenn du das möchtest.
Nein, 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 um Gottes
Ich
Willen,
fand
ganz
Prince
schlecht,
übrigens
Tobi.
auch überragend. Dann hat es ja
Ja,
doch mit
absolut.
MSV Duisburg geklappt, ne? Du bist ja dann ein Jährchen hast du Köln gemacht und dann doch Duisburg. Und da hast du dann
Ja,
Aufstiege,
genau.
Abstiege erlebt, so im Rhythmus. Da hast du ja emotional einiges miterlebt. Ich habe mir das mal rausgesucht, das war ja schon auch eine ganz gute Truppe da, ne? So ein Name, wo ich dann eben noch gedacht, ach, die waren ja auch alle beim MSV, das war schon auch nicht so schlecht, ne?
Ja, also das ist erstmal so gegangen, dass ich, wie gesagt, Köln hatte mir einen Amateurvertrag angeboten. Alemannia Aachen kam dann auch, die waren Zweitligist, die waren sogar im Gegensatz zum MSV Duisburg ein gestandener Zweitligist, Alemannia Aachen zu der damaligen Zeit. Und Duisburg war ja dritte Liga, die waren dann in diesen Aufstieg, da gab es ja diese Aufstiegsrelegationsspiele. Aber durch das Training waren die halt immer noch wirklich richtig heiß auf mich und die haben mir dann auch einen Profivertrag angeboten. Ein Zweijahresvertrag und Alemannia Aachen wollte mich als Vertragsamateur nehmen, sprich bei den Profis auch trainieren, aber in der zweiten Mannschaft von Alemannia Aachen auch dann eventuell spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hatte auch das Gefühl, dass die Duisburger mich mehr wollten. Detlef Pürsig war damals Trainer, der hat dann aber aufgehört. Willibert Krämer ist gekommen. Und sie hatten sich einfach nach diesem Probetraining, und ich habe wirklich nur ein Probetraining gemacht, und die, glaube ich, so überzeugt, dass sie mir dann trotzdem einen Profivertrag angeboten haben nach einem Jahr. Und ich habe einfach,
Sehr nachhaltige
ja, und ich kam ja eigentlich aus Aachen und hätte es mir natürlich einfach machen können und hätte gesagt, ich bleibe in Alsdorf wohnen und spiele bei Alemannia Aachen, aber ich hatte das Gefühl, dass Duisburg mich unbedingt will, und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, habe den ersten Zweijahresvertrag da beim MSV Duisburg unterschrieben, habe aber, und ich glaube, das steht da nicht drin, trotzdem eine Lehre gemacht als großen Auslandskaufmann nebenbei. Hab abgeschlossen, aber ich bin großen Auslandskaufmann, habe sogar den Lehrbrief habe ich sogar da. Das war meinem Vater natürlich super wichtig. Ne? Nochmal, meine Eltern waren immer darauf erpicht, auch dass ich klar meine Träume verwirklichen kann im Fußball. Aber gleichzeitig hat mein Vater mir auch gesagt, Träume sind schön, aber es ist wichtig, dass du auch was in der Hand hast. Und aus einer Erfahrung einfach wichtig war, dass du eine schulische und auch eine berufliche Ausbildung hast, um letztlich dann schon trotzdem auch ein gewisses Fundament oder ein zweites Standbein letztlich aufzubauen und nicht nur auf die Karte Fußball zu setzen.
Du hast dann noch gespielt mit Ewald Lien zusammen, Michael Tönnies, Tanne Tarnert. Ewald Lien wurde dann auch sogar auch dein Trainer, ne? Auch komisch, ne? Hast vorher mit dem noch gekickt und zwei Jahre später ist er dein Coach.
Ja, das ist ja, wir haben ja schon ein spezielles Verhältnis, der Ewald und ich, weil ich war 18, Ewald war relativ alt für den Spieler damals schon auch. Er hat mich schon noch unter seine Fittiche genommen am Anfang. Ja, zu der damaligen Zeit hatten wir schon eine sehr alte Mannschaft, und Ewald hatte schon so die Verantwortung gespürt, mich so zu unterstützen. Er, seine Frau, die Rosi, war dann öfter mal bei denen essen, hat mich schon unter seine Fittiche genommen. Dafür werde ich ihm auch immer dankbar sein. Auch gewisse Punkte, die er mir vermittelt hat, auch als Mensch. Na, für wichtig wie für ihn war auch immer eine gewisse Demut auch zu haben, na, dass man nicht abhebt, dass man immer versucht, alles richtig einzuordnen bei Erfolg, aber auch bei Misserfolg, immer auch ein Stück weit die Mitte und auch die Menschen zu sehen und auch, wie gesagt, eine gewisse, nicht über irgendwas stellen. Das habe ich auch durch ihn erfahren. Wir haben, wie gesagt, 3 Jahre war er mein Mitspieler, und danach war er sogar auch kurzzeitig Amateurtrainer. Da habe ich dann in der zweiten Mannschaft vielleicht auch das eine oder andere Mal gespielt. Wenn ich oben nicht gespielt habe, habe ich bei ihm gespielt, und dann ist er ja Profitrainer geworden, auch zur Bundesliga-Zeit. Ja, habe 6 Jahre, 6 gute Jahre mit ihm auch gehabt insgesamt, ja.
Da wollte ich gerade fragen, MSV Duisburg 6 Jahre, was steht da in deiner Schlagzeile, wenn du deine Biografie schreibst, meine Zeit beim MSV Duisburg, was steht da als Titel?
Ja, ich meine, dem Verein habe ich im Grunde genommen und den Menschen schon auch das meiste zu verdanken in meinem Leben. Ne? Wie gesagt, ich kam aus einem Dorf, habe ein Jahr beim FC in der Jugend gespielt und bin dann eigentlich durch Duisburg erst zu dem geworden, was ich jetzt vielleicht auch bin. Ja? Diese 6 Jahre waren eminent wichtig für mich. Ich habe die Möglichkeit bekommen, professionell Fußball zu spielen. Ich habe Menschen gehabt, die mich auch gefördert haben, wenn man jetzt den Ewald nimmt. Aber auch Menschen drumherum, die für mich da waren, auch in meiner Anfangszeit, weil ich bin ja dann mit 18 dann Jahren dann da hochgezogen, 100 Kilometer von zu Hause weg, habe Lehre gehabt, habe mein Training gemacht. Keine einfache Zeit, aber ich habe Menschen auch um mich gehabt, die sich um mich gekümmert haben auch, bei denen ich auch die Lehre gemacht habe, zum Beispiel beim Thomas Radatz und beim Gerold Meyer. Die waren Fürth-Sympathisanten. Der Thomas Radatz war auch mit dem Detlef Pirsig verwandt. So war der Kontakt auch zum Fußball, zum MSV Duisburg, und habe dann, wie gesagt, immer die Möglichkeit gehabt, in meiner Lehrzeit, wenn Training war, dann auch freigestellt zu werden. Aber sie haben mir schon auch immer wieder mitgegeben, dass das eine der Fußball ist, das andere die Arbeit. Haben mir auch dafür meinen Lebensweg vieles mitgegeben, ja, dass man sich vieles erarbeiten muss und dass das zwei verschiedene Sachen sind. Und ja, habe wirklich eine tolle Zeit erlebt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich dann auch, was meine sportliche Karriere anging, natürlich ein ganz, ganz, vielleicht der wesentlichste Schritt überhaupt war.
Und auf Vereinsebene mit dem MSV 2 internationale Spiele erlebt. Erinnerst du dich denn noch?
Genau, damals gab es den UEFA Cup. Ich habe die wirklich nicht mehr ganz so im Kopf, aber
16. Juli 1994, ein 1:0-Sieg in Dunjaska Streda. Denkst du wieder. Und dann eine Woche später, am 23.07. Uhrzeit habe ich leider nicht, zu Hause verloren, 1:2 gegen den großartigen Club aus Dänemark, Aalborg BK. Das waren deine beiden.
Ja, internationale Spiele, Wahnsinn, auf Vereinsebene, unfassbar. Nein, ich glaube einfach, dass ich das auch alles einordnen kann. Da habe ich viel zu wenig, also was internationale auf Vereinsebene ist. Und das ist das, was mir in meiner Vita schon auch ein bisschen fehlt und auch nicht da war. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt da brutal traurig bin, dass ich jetzt irgendwie keine Spiele auf Landesmeisterwettbewerb oder Pokalsiegerwettbewerbe, die es ja damals gab. Ehrlich, ne, klar hätte ich das gerne alles erlebt und vielleicht wäre es auch möglich gewesen, eventuell, keine Ahnung. Aber ich glaube, so dieser ganze Karriereverlauf, den ich hatte, der war okay für mich. Ja, viele, viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Wie gesagt, 3 Jahre auch in der ersten Bundesliga gespielt mit dem MSV Duisburg. Auch da tolle Zeiten, tolle Spiele gehabt. Ich kann mich noch erinnern, das wäre in einem Jahr, ich glaube sogar auch 94, als Tabellenerster zum FC Bayern München gefahren sind. Am 21. Spieltag, also nicht am zweiten oder dritten Spieltag, sondern am 21. Spieltag waren wir Erster und Bayern Zweiter. Wir haben natürlich richtig einen auf die Hose gekriegt mit 4-0. Ein gewisser Valencia, der damals da gespielt hat, El Tren, der hat da irgendwie auch 2 oder 3 Tore gemacht und wir sind richtig überrollt worden. Und wir sind in diesem Jahr leider nur, glaube ich, 8. oder 9. geworden, aber es war trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für den MSV Duisburg damals und für mich auch. Und wenn du dann auf einmal, keine Ahnung, in Gladbach spielst oder gegen Bayern München oder so, dann bist du natürlich als der Junge vom Dorf erstmal, einfach ungläubig, ne, dass du auf einmal in diesem Konzert mit diesen ganzen Superspielern auf einmal, ja, letztlich mit auf dem Platz bist und dich mit denen messen kannst.
Das glaube ich dir. Dann bist du ein historischer Einkauf gewesen für den Fortuna Köln, nämlich angeblich der teuerste. Also du bist wieder nach Köln, aber nicht zum FC, sondern zu Fortuna.
Ja, aber muss auch ehrlicherweise sagen, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, auch wenn ich natürlich diese Zeit nicht vermissen möchte, ne, unter Schengel-Öhring zu spielen. Das war ja auch ein spezieller Typ, auch im damaligen Fußball, gerade in der zweiten Liga. Es war so, dass ich eigentlich schon relativ, ja, für einen jungen Spieler schon relativ erfolgreich war in diesen 6 Jahren in Duisburg. Und wir da 2 Jahre hintereinander Bundesliga gespielt haben, erste Bundesliga gespielt haben und ich schon das Gefühl hatte, dass ich auch weiter erste Bundesliga spielen kann. Und das Angebot von Duisburg dann ausgeschlagen habe damals. Die wollten mit mir verlängern, aber ich war, wie gesagt, schon 6 Jahre da und 2 Jahre Bundesliga und ich wollte unbedingt in der ersten Bundesliga bleiben. Und kurioserweise, obwohl ich eine WM schon gespielt habe und Afrika Cup und eine Olympiade, waren die Angebote, man hat ja auch nicht so viele Berater gehabt und so, ne, waren jetzt nicht so viele Angebote da, aber es gab das ein oder andere Angebot damals, unter anderem auch von Bayer Oerdingen, die dann in der Liga geblieben sind und mit denen ich eigentlich grundsätzlich einig war. Ich glaube, ich habe mich 2-mal getroffen, auch damals mit Friedhelm Funkel als Trainer, junger Trainer damals, Friedhelm Funkel. Edgar Gehn war der Manager, der leider mittlerweile auch schon viel zu früh verstorben ist. Und ich hatte das Gefühl, dass mit denen das klappt. Hatte, wie gesagt, dann Duisburg abgesagt. Und dann war es auf einmal so, dass ich bei einem Länderspiel war und mein Bruder sagt, Mensch, ey, Oerdingen hat jetzt den Michael Lusch damals von Dortmund verpflichtet für die Rechtsverteidigerposition. Damals war ich Rechtsverteidiger und dafür wollte mich Oerdingen auch holen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich wollten sie mich holen und so. Ne? Und dann habe ich dann mit dem Verein dann gesprochen, ja, wir brauchen noch, dann haben sie rumgedruckt, wir brauchen noch einen ersten Brustsponsor und wir wollen dich trotzdem holen. Und letztlich ist da nichts draus geworden. Ich hatte praktisch Duisburg abgesagt, kein Vertrag mehr. Und Oerdingen hat dann nicht funktioniert, Bayer Oerdingen damals. Ja, und dann stand ich halt ohne Verein da. Und dann gab es ein paar lose Gespräche. Und wie gesagt, dann kam Fortuna Köln und dann habe ich mich relativ schnell dann für Fortuna Köln entschieden, um einfach einen Verein zu haben. Ne? Ich habe nicht abgewartet. Ich war schon immer so ein Typ, der schon eher auf die Nummer Sicherheit gegangen ist und habe dann Fortuna Köln unterschrieben, aber nicht mit der letzten Überzeugung, weil A, Fortuna in der zweiten Liga war. Ich wollte ja eigentlich in der ersten Liga bleiben. Und B, weil ich natürlich von Duisburg, vom ganzen Drumherum natürlich, ja, konntest du mit Fortuna Köln nicht vergleichen. Ne? Wir hatten in Duisburg immer 15.000, 20.000 Zuschauer in der Wedau, absolutes War einfach anders, war erste Liga, war viele Zuschauer, dann war es auf einmal bei Fortuna Köln und hast dann irgendwie vor 3000 Zuschauern gespielt, mit einer schlechten Stimmung einfach insgesamt und war halt zweite Liga. Und das war für mich als junger Spieler, war damals ja noch so 23, 24, vom Kopf her sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Und deswegen habe ich da auch viele Fehler gemacht und meine Leistung nicht gebracht. Und das war dann klar, teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, 600, über 600.000 D-Mark. Obwohl der Vertrag ausgelaufen war, das war damals noch so, musste man trotzdem Ablöse bezahlen, fand ich ganz gut eigentlich, ist eine gute Regelung eigentlich. Ja, ist so, da ist halt viel mehr bei den Vereinen dann auch letztlich geblieben, damit du, so ist es ja jetzt, mittlerweile hat sich das verschoben auf Spieler und Berater. Damals war halt so, dass der Verein trotzdem dann noch was bekommen hat. Und ja, und so bin ich halt zur Fortuna Köln oder Fortuna Köln gelandet, was ich jetzt für meine Karriereentwicklung sage, dass das nicht gut war. Und insgesamt jetzt in meiner Karrierebetrachtung trotzdem ein wichtiger Punkt war, um auch zu sehen, wie es mal vielleicht auch mal ein bisschen negativer laufen kann.
Und dann ab 1997 hat sich ja irgendwas getan. Da bist du nach Fürth gegangen. Und ja, natürlich mit Unterbrechung, aber im Prinzip, sage ich jetzt mal, über 25 Jahre bist du jetzt Franke.
Ja.
Wie hat sich das entwickelt? War das für dich Liebe auf den ersten Blick? Hat es dich über die Jahre hingetan? Ich meine, du warst dann auch 6 Jahre da, später noch in anderen Positionen. Jetzt bist du ja wieder da, schon auch wieder relativ lang. War das irgendwie gleich ein Wohlbefinden oder hat sich das entwickelt?
Nein, um Gottes Willen, es war gar kein Wohlbefinden. Ne? Guck mal, ich bin Rheinländer. Ich bin Rheinländer, ja, lebensfroh, offen, vielleicht manchmal selbstbewusst, aber rede gerne, bin gern unter Menschen, bin gesellig. Und die Franken sind schon ein Stück weit eigen. Ja, also es ist schon so, dass das Glas immer eher halb leer ist, ne, dass man schon auch lange braucht, bis man letztlich irgendwo dann auch durchdringen kann, ne, in diese Menschen. Und deswegen habe ich mich am Anfang überhaupt nicht wohl gefühlt. Also rein sportlich war es relativ okay. Armin Fee war Trainer damals, Helmut Hack Präsident. Und da war dann auch Aufstiegssaison. Ich bin gekommen, da ist die Spielvereinigung aufgestiegen. Deswegen hat das rein vom Leben her schon, war es schon sehr schwierig für mich insgesamt hier in Mittelfranken. Aber klar, mit den Jahren natürlich lernen und schätzen einen die Menschen kennen. Du schätzt auch die Menschen kennen, weil es ja trotzdem nochmal ein anderer Mentalitätsschlag ist, ein anderer. Ist halt einfach so im Süden oder hier in Mittelfranken sind einfach, die Menschen sind einfach anders als im Pott oder auch im Rheinland. Das ist einfach so. Und in
Ja.
Hamburg auch wieder. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass viel Wertschätzung gegenseitig einfach entstanden ist. Und durch meine Jahre als Profi hier, wir haben natürlich auch dann immer Schritt für Schritt sind wir immer besser geworden in Fürth auch, ja. Von einem Aufsteiger eigentlich zu einem etablierten Zweitligisten, vielleicht sogar auch nicht nur etabliert, sondern auch mit Ansprüchen zu meiner aktiven Zeit sogar auch mal in die Bundesliga aufsteigen zu können, obwohl du wirklich sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten hast, immer noch hast und auch damals hattest, haben wir es trotzdem immer geschafft, wirklich interessante Jungs auch in Fürth zu haben, auch zu meiner Zeit als Spieler. Wenn ich an Amanatidis denke, wenn ich an, es gibt so viele, die man aufzählen könnte, Westermann.
Es sind tatsächlich viele dabei, die auch echt noch eine andere Karriere im Fußball hatten. Max Eberl hat da tatsächlich mal gespielt. Ari van Lent hat bei euch gespielt. Martin Meichelbeck. Peter Ruhmann ist auch Trainer geworden. Björn Schlick ist, glaube ich, auch noch irgendwo da unterwegs. Ralf Hasenhüttl war in Fürth. Heiko Westermann war in Fürth. Das ist schon Stefan Reisinger, war ja auch jetzt kurz im Gespräch, ob er bei
Ja,
60 den Chefposten nimmt. Auffällig, dass man, wenn man in Fürth Profi ist, tatsächlich die Chance hat, im Fußball zu bleiben, eine Karriere zu machen.
absolut. Also sind ja sehr, sehr viele, wie du schon gerade genannt hast, für so einen kleinen Verein, wie wir es sind, die wirklich in guten und wichtigen Positionen sind und wirklich auch nochmal eine tolle Karriere nach dem Fußball gestartet haben. Na, wenn man an Ralf, an den Büffel, an Hasenhüttl denkt, den haben wir Büffel irgendwann genannt, weil wir im österreichischen Trainingslager ist er so genannt worden. Danach war er nur noch der Büffel bei uns in der Mannschaft, ein super angenehmer Mitspieler, wirklich tolle Zeit mit dem auch gehabt, die 2 Jahre, wo er da war. Und freut man sich natürlich, klar, wenn einer so eine Karriere macht, Max, mit dem bin ich zweimal in Skiurlaub gefahren, damals als aktiver Spieler, der bei uns eigentlich irgendwann nicht mehr gespielt hat und auf einmal bei Gladbach gelandet ist, weil der Bonhof ihn von den Jugendnationalmannschaften kannte. Und sein Glück war, ne, dass er dann auf einmal von Fürth zum Borussia Mönchengladbach gewechselt ist und sich dann klar über seine Karriere als Spieler aber natürlich insbesondere dann im NLZ einen Namen gemacht hat mit seinem Fleiß, mit seiner Expertise und wo sein Weg jetzt hingeführt hat, sieht man ja auch. Na, bis jetzt zu RB Leipzig und mit den ganzen Erfolgen mit Borussia Mönchengladbach, da ist man auch wirklich mit Stolz drauf, dass diese Jungs einfach diesen Weg auch eingeschlagen haben und auch so erfolgreich sind. Und ja, ist einfach schön. Und wie gesagt, auch Ari und Reisinger und Heiko Westermann, der jetzt im deutschen DFB-Nachwuchs da auch ein bisschen mitmacht. Und einfach viele, viele Jungs aus Fürth, die im Anschluss nochmal eine gute Karriere gemacht haben, die insgesamt als Sportler schon mal eine gute Karriere gemacht haben, der eine oder andere, aber dann jetzt aktuell auch noch in wichtigen Positionen vertreten sind.
Ist alles immer so ein bisschen abgedroschen, aber für dich, dann auch, als es dann hieß, ob du hier eine andere Funktion einnimmst in Fürth, vor allem jetzt auch Sportdirektor, ist es dann wirklich auch eine Herzensangelegenheit gewesen. Und das ist nicht einfach nur so eine Floskel und Spruch, oder?
In erster Linie war es immer auch da, ne? Es war total wichtig, okay, was passiert denn nach der Karriere, ne? Und ich hatte damals auch relativ spät mal ein richtig gutes Jahr. Dann habe ich 15 Tore in der zweiten Liga gemacht. Dann gab es halt nochmal Anfragen auch vom FC St. Pauli als Bundesligist damals aufgestiegen. Und dann habe ich mir schon überlegt, okay, gehst du jetzt oder gehst du nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe in Fürth, weil ich auch da gedacht habe, okay, gehst du zu St. Pauli, musst dir wieder neu, komplett neu was aufbauen. Vielleicht klappt es nicht. Dann bleibst du ein Jahr in der Bundesliga, dann steigst du wieder ab. Und ich hatte mir in Fürth schon ein bisschen was aufgebaut. Insgesamt auch am Umfeld, Reputation, Wertschätzung auch bekommen. Und dann habe ich mich für Fürth entschieden. Und weil ich da einfach schon auch schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut habe, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht gibt es, und da gab es ja keine Garantie, vielleicht gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, nach der aktiven Karriere im Verein was zu machen. Und habe da einfach schon drüber nachgedacht. Und letztlich ist es auch so gekommen. Und dafür bin ich auch super dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in diesem Verein komplett neu anzufangen. Ne? Weil das eine Spiel oder das andere ist letztlich dann, egal was ich war. Ne? Ich war Assistent der Geschäftsführung, war U17-Trainer. Ich war Teammanager. Im Grunde genommen habe ich alles gemacht hier. Und bis ich dann ja, Manager sportlicher Leiter oder Geschäftsführer Sport, wie ich jetzt heiße, letztlich geworden bin. Und das ist alles ein Prozess, den ich mitmachen durfte, ne? Und für den ich auch dankbar bin. Aber ich glaube auch, dass ich mit meinem Fleiß und mit meinem Ehrgeiz und mit dem, wie ich letztlich dann auch die Sachen angegangen bin, das auch verdient habe und letztlich mir das erarbeitet habe. Also wie gesagt, Geschenk kriegst du nichts. Und ein Marokkaner schon mal zweimal nicht. Ja, ist so.
Hat man drüber geredet. Ein Spieler hat eine Karriereplanung, der fängt möglicherweise in Mariadorf als Jugendlicher an, möchte dann in die Bundesliga, vielleicht in die Nationalmannschaft, vielleicht noch immer größer werden. Wie ist das beim Sportdirektor? Bist du demütig, sagst, ich habe hier alles gelernt, wie du auch gerade gesagt hast, ich habe hier alles gemacht. Ich kann mir vorstellen, hier noch 10, 15, 20 Jahre zu bleiben, alt zu werden. Oder wäre es auch schön, wenn man das Telefon klingelt und ein größerer Verein sagt, ey, Rashid, auf dich brauchen wir.
Schau mal, Olli, ich hab ja trotzdem auch eine Vergangenheit. Erstmal auch da, ich als Kind war irgendwo, dass du sagst, okay, hast jetzt eine Karriereplanung, 0,0. Ich habe gerne Fußball gespielt. Weißt du, für mich war Fußball einfach alles und es ist immer noch. Ich meine, ich gucke immer noch eigentlich fast jedes Spiel an, ne? Ob es jetzt Euroleague ist, Conference League oder Champions League. Es ist ja nicht so, dass es für mich Arbeit ist, sondern ich mache das gerne, ne? Also
Du bist ein Fußballfan.
ja, ich bin Fußballfan, ich liebe Fußball, ne? Und das ist das, was mich immer begeistert hat und das ist mein Leben eigentlich auch, ne? Und deswegen habe ich damals auch nicht gedacht, okay, du musst jetzt Profi werden, sondern ich habe einfach gern Fußball gespielt und das ist dann entstanden. Natürlich hast du dann immer wieder mehr den Ehrgeiz entwickelt auch und den Anspruch, immer weiterzukommen in deiner Karriere, einfach bestmöglich letztlich irgendwo zu gestalten. Und so ist es natürlich auch als Sportdirektor oder als sportlicher Leiter. Also du musst ja den Ehrgeiz haben, du musst diesen Willen haben, auch den Anspruch an dir selber haben, das Maximale rauszuholen, ohne zu wissen, was das Maximale ist. Mittlerweile ist es schon so, dass ich sage, ich bin jetzt schon so lange dabei, ich weiß gar nicht von den Sportdirektoren, wer länger dabei ist als ich. Also da gibt es nicht mehr viele, glaube ich, die kontinuierlich eigentlich bis auf, glaube ich, 1,5 Jahre, wo ich mal keinen Job hatte, eigentlich immer in der sportlichen Verantwortung bei einem Zweit- oder Erstligisten war, dass ich schon weiß, was ich kann und ich weiß, was ich leisten könnte und ich natürlich überhaupt keine Angst hätte, jetzt zum Beispiel einen größeren Verein oder einen Bundesliga-Verein zu managen oder zu führen. Ich glaube, das kann ich mittlerweile und das traue ich mir auch überall zu. Ob es jemals passieren wird, weiß ich nicht. Ob sie auch machen würde, weil ich mich super wohlfühle in Fürth, weil ich mich hier verwirklichen kann, weil ich viel Vertrauen bekomme, weil das brauchst du in diesem Job schon auch, ne? Vertrauen, Zutrauen und auch, dass du machen kannst, ja, und mit den Gegebenheiten, die du hast. Aber zu sagen, ich bin jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre hier, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ne? Vielleicht sagt doch der Verein irgendwann mal, nee, wir wollen was anders machen. Oder es ist halt mal vielleicht der Zeitpunkt, wo vielleicht doch jemand sagt, oh Mensch, der ist jetzt schon so lange dabei und macht das eigentlich bei Fürth ganz gut und der kann das vielleicht auch, keine Ahnung, bei einem größeren Verein machen. Nochmal, ich kann mir alles zutrauen und ich weiß, glaube ich jetzt, wie das Geschäft funktioniert. Ich habe ein brutal großes Netzwerk, glaube ich, und jeden, den ich anrufen kann, der antwortet mir auch, egal wo er ist. Deswegen würde ich mir alles zutrauen, aber es ist jetzt auch kein Muss. Ich lächle jetzt nicht danach, dass jetzt irgendwie einer anruft und sagt, Mensch, könntest du dir das vorstellen, keine Ahnung, wohin zu kommen. Gab ja schon das ein oder andere Gespräch, wo ich dann auch für mich gesagt habe, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Ne? Es muss auch passen, ne? Insgesamt, dass du auch wirklich was bewegen kannst. Und das habe ich dann schon auch erlebt, gerade in diesem einen Jahr Düsseldorf, dass es schon wichtig ist, dass du ein gewisses stabiles Umfeld hast, um wirklich auch Dinge umsetzen zu können. Ne? Also du kannst ein größerer Verein sein, aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, Sachen umsetzen zu können, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Du brauchst die Akzeptanz von allen Menschen ein Stück weit. Du brauchst die Geschlossenheit und die Überzeugung und dann kann was daraus werden, weil ein Sportdirektor, ein Geschäftsführer Sport, der kann ja in einem Transferfenster im Grunde genommen nichts bewegen. Du brauchst ja eigentlich, musst du sagen, eigentlich 4 Transferfenster, Sommer, Winter, Sommer, Winter. So. Und dann kannst du sagen, jetzt haben wir was aufgebaut. A, kadertechnisch, B, vielleicht auch die Philosophie, die du in diesem Verein implementieren möchtest. Oder vielleicht hat dieser Verein eine Philosophie, die du weiterentwickeln möchtest, um dann zu sagen, pass auf, das ist jetzt meine Arbeit. Weißt du, wenn du jetzt als Sportdirektor, wenn ich jetzt irgendwie zu Gladbach wechseln würde, ne? Ich würde zu Gladbach wechseln und auf einmal hätten wir Erfolg jetzt. Direkt, ich komme an und die haben direkt Erfolg. Dann hat das ja nicht unmittelbar was mit mir zu tun, sondern hat das ja unmittelbar eigentlich mit den Menschen zu tun, die vorher da gearbeitet haben. Ja? Hast du Misserfolg, genau das Gleiche. Dann hat das ja nicht unbedingt direkt was mit dir zu tun. Aber so wird das ja einem immer direkt aufgefasst. Ne? Im Positiven, klar, sagen dann alle Menschen, super, ne? Tralala, dann, und du auch, spielst das Spiel vielleicht mit, ne? Ist ja beim Trainer genauso. Wenn er kommt und es funktioniert, dann ne, super, habe ich alles hingekriegt. Wenn es nicht funktioniert, ja, aber die brauchen noch ein halbes Jahr, bis sie mein System und so verstehen. Ist richtig, ja klar, aber immer im Erfolg und auch im Misserfolg. Na, es ist halt nicht, ne? Ja, aber so ist es ja in diesem Geschäft. Und so wird das ja oftmals in diesem Tagesgeschäft auch gesehen. Es wird gar nicht mehr tiefgründiger geschaut, was ist denn eigentlich die eigentliche Arbeit und was hat der eigentlich bewirkt oder was konnte der überhaupt bewirken in der Phase? Ja, deswegen, also glaube ich, wie gesagt, vielleicht ist das in meinem Ego schon so, dass ich sage, Mensch, du könntest auch mal beweisen, einen richtig großen Verein zu managen, vielleicht sogar auch richtig Erfolge zu feiern. Auf der anderen Seite, was sind Erfolge, ne? Was ist auch Glück und was ist Jobzufriedenheit? Und das ist mir mittlerweile auch sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in Fürth, weißt du, und mit dem nochmaligen Aufstieg jetzt mit Fürth. Ich meine, das ist das zweite Mal innerhalb von 10 Jahren, dass wir mit diesem kleinen Verein mit fast gar keinem Geld in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das ist für mich im Grunde genommen im Verhältnis wie 5 deutsche Meisterschaften mit Bayern München. Und ohne das zu schmälern bei Bayern, aber ich glaube, das soll es gar nicht schmälern, sondern einfach nur ja, vielleicht auch die großartige Leistung für unseren Verein auch aufzeigen, dass wir zweimal in der ersten Liga waren mit unseren Möglichkeiten.
Da fehlt manchmal die Akzeptanz draußen, ne? Dann werden doch immer die Großen gefeiert, aber die Kleinen, bin ich voll bei dir, fallen dann leider
Aber es ist.
medial auch hinten immer rüber.
Ja, es ist halt einfach, muss man auch sagen, Olli, es geht halt immer um Erfolg und um den Glanz und um die Spitze. Und leider ist halt einfach so, ne? Der Mensch interessiert sich oftmals gar nicht für diese inhaltliche Arbeit, die du machst oder wie der Erfolg zustande gekommen ist und wie unterschiedlich auch die Voraussetzungen sind. Sondern es geht immer Wochenende zu Wochenende, geht es um Ergebnis. Auch letztes Jahr bei uns in der Bundesliga, dann kommst du mit Fürth, weißt du, mit einer super jungen Mannschaft mit dem Etat von 18 Millionen, 18,5 Millionen, die der Lewandowski in einem Jahr selber verdient, als einzelner Spieler bei Bayern München, zu Recht verdient, alles gut, die haben das Geld. Aber was ist denn das für ein Verhältnis? Und dann spielst du gegen Bayern und sollst gegen Bayern gewinnen. Natürlich funktioniert das im Sport immer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die natürlich oder alle anderen Vereine in der ersten Liga ein viel, viel größeres Potenzial und Voraussetzungen haben, hat ja nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun, die dieser Verein leistet, führt. Und die Spieler auch versuchen, auch abzurufen. Die gehen an ihr Maximum und das Maximum reicht dann trotzdem nicht, weil einfach es immer noch Mannschaften und Vereine gibt, die noch mehr Geld haben und sich natürlich noch bessere Spieler holen und du im Grunde genommen, wenn nicht alles zusammenpasst, eigentlich gar keine Chance hast. Und das ist einfach das, was in den letzten 15 bis 20 Jahren sich verändert hat, durch diese Fernsehverträge, durch diese Riesenspreizung, die es einfach gibt in dieser Liga, die es eigentlich fast gar nicht mehr ermöglicht, als Aufsteiger. Es gibt immer Ausnahmen, ja. Entweder ist ein großer Mäzen dahinter, wie bei RB Leipzig oder bei Hoffenheim, oder halt dann Union Berlin, die es auch sehr, sehr gut gemacht haben, aber wo ja auch, glaube ich, externe Gelder erstmal auch drumherum geflossen sind, aber sich wirklich jetzt dann auch durch gute Arbeit sich etabliert haben in der ersten Liga. Aber davon gibt es ja nicht viele.
Eine Frage habe ich noch. Ja. Würde der Sportchef Rashid Al-Susi den Spieler Rashid Al-Susi verpflichten?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ja, ich würde ihn verpflichten, weil ich einfach das große Talent gesehen hätte. Aber ich glaube, ich hätte schon auch immer wieder meine Probleme mit ihm gehabt, weil man muss ja schon sagen, ich war natürlich schon, das verkennt man, ne? Ich glaube, wenn man so eine Karriere macht wie ich, muss man schon ehrgeizig sein, ne? Also man muss schon ehrgeizig sein und man muss schon auch einen besonderen Willen haben, sich durchzusetzen. Aber ich war natürlich, habe natürlich auch gerne gelebt, ne? Also ich war schon auch, ja, schon auch so mal dann, wo ich dann mal, ja, Fußball habe Fußball sein lassen, insofern, weil ich einfach auch gerne gelebt habe. Ja, also ich war vielleicht nie der 100% professionellste. Ich glaube, es wäre mehr gegangen, insgesamt in allen Bereichen. Aber da gibt's ja immer viele Punkte. Auf der anderen Seite sage ich, dass ich ein absoluter loyaler Spieler war, dass ich ein Mannschaftsspieler war. Ich war immer ein Teamspieler. Ich habe immer, natürlich bist du ein Stück weit Egoist als Spieler, ist auch normal, ne? Weil du kämpfst ja um deinen Platz, du willst Karriere machen, du willst Geld verdienen. Aber dass ich schon auch immer die Mannschaft im Blick hatte, dass ich mich nie zu wichtig genommen habe und eigentlich für den Erfolg, für die Mannschaft immer alles gegeben habe. Das erkennt man auch ein Stück weit daran, dass ich eigentlich oftmals immer lieber nochmal abgespielt habe, als selber das Tor zu machen. Also sprich, eine Vorlage war mir oftmals fast wichtiger, als ein Tor selber zu schießen. Und das beschreibt mich schon auch als Menschen, ne? dass ich ein Teamplayer bin, dass ich natürlich immer für mich die höchsten Ziele anstrebe, aber grundsätzlich schon auch immer alles im Gesamten oder auch im Team sehe und auch gerne im Team arbeite und gerne auch zusammen erfolgreich bin. So kann man auch Karriere machen, ne? Also du musst nicht immer nur die Ellenbogen ausfahren und sagen, nach mir die Sintflut, sondern ich glaube, dass wenn du gute Arbeit leistest in einem Team zusammen, dann steigt dein Wert auch und du, ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch in Fußball-Deutschland, dass die Leute mich kennen, einordnen können und schon auch wissen, ja, wie ich hier arbeite und was ich hier mache. Und ja, den Spielerrechte hätte ich trotzdem geholt, doch. Auch wenn mir das ein oder andere nicht gefallen hätte. Ich habe ja auch viel geraucht früher. Ja, schlimm, ja. Ich hab irgendwann mal ja ganz spät angefangen. In Duisburg war es wirklich so, ich habe nie geraucht, aber dann bin ich zum Profiverein gewechselt und auf einmal habe ich das Rauchen angefangen. Und das habe ich bis zu meinem Karriereende durchgezogen. Nach meinem Karriereende habe ich dann auch mit Rauchen aufgehört. Ist kurios, aber ja, war ganz komisch. Und ich glaube, war aber auch eine andere Zeit. Also damals nur für dich so, von 22 Spielern im Kader in Duisburg haben, glaube ich, 18 geraucht. Also es war anders und das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so. Nee, die machen vielleicht Snooze oder diese Tabak da in den Mund rein oder wie ein Playstation oder was, ne? Aber mit Rauchen sind da, glaube ich, nicht mehr so viele. Ja, weil die aber auch, das Spiel ist natürlich athletischer geworden. Ja. Das sind andere Voraussetzungen. Wir hatten früher, die meisten haben nach dem Spiel noch fünf Bier hintereinander getrunken oder vorm Spiel sogar, auch zu meiner Zeit. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr möglich.
Stellen wir es gerade so vor, so ein Bierchen noch und dann raus und die Bayern verkloppen. Warum nicht?
Ich hatte Mitspieler, da will ich nicht verraten, wer es ist, aber mit dem war ich ab und an mal im Zimmer, ein Erfahrener, der hat ein Whisky-Cola vorm Spiel noch getrunken. Ja. Ein Glas. Ja.
Wenn es dann nicht schadet und die Leistung stimmt.
Nee, der war gut.
Raschi, wir werden das verfolgen. Hochspannend. Danke auch für die ernste Thematik, die wir hatten. Wir drücken natürlich auch Marokko, was fußballerisch angeht, sicherlich die Daumen noch. Das werden wir beobachten. Und dir für das, was passiert. Wie du sagst, Fußball ist schnelllebig. Wer weiß, wo du nächste Woche bist, wer weiß, wo du nächstes Jahr bist oder in 10 Jahren, aber auf jeden Fall danke für deine Zeit, dass deine Wünsche alle in Erfüllung gehen und vor allen Dingen immer bleib gesund.
Dankeschön, ebenfalls. Wünsche dir auch alles Gute, hat mir Spaß gemacht.
Danke, Rashid. Das war der Podcast Kultkicker, diesmal mit Rashid Azizi. Bleibt bei uns. Ciao.
Ciao.